Wir hören den für heute vorgegebenen Predigttext aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther im 14. Kapitel. Vielleicht hat es mancher heute früh schon gelesen. Ich nehme noch ein paar Verse hinzu, weil Paulus geht es darum, dass es verständlich ist alles. Und ich kann die Dinge erst verstehen, wenn ich es auch ausführlich höre und nicht, wenn ich das meiste, was er schreibt, weglasse. Es war auch in der fortlaufenden Bibellese neulich erst dran. 1. Korinther 14, ich lese die Verse 1 bis 5 und dann weiter 13 bis 25. Strebt nach der Liebe und bemüht euch eifrig um die geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen könnt. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, der redet für die Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, der erbaut die Gemeinde. Ich will aber, dass ihr alle in Zungen redet. Noch mehr aber, dass ihr weissagt. Denn wer weissagt, ist größer, als der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es aus, damit die Gemeinde Erbauung erfährt. Darum, wer in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in Zungen bete, dann betet mein Geist. Aber mein Verstand bringt keine Frucht, ist fruchtleer. Wie soll es nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Sonst, wenn du im Geist Lob preist, wie soll der, der die Stelle des Unkundigen einnimmt, auf deine Danksagung das Amen sagen, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du magst gut Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Brüder, seid nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid unmündig. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit anderen Zungen und mit anderen Lippen zu diesem Volk reden, und sie werden mich auch so nicht hören, sagt der Herr. Darum sind die Zungen ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle in Zungen redeten, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und dann würde er auf sein Gesicht niederfallen, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht kommt Ihnen das, was Paulus hier verhandelt, ziemlich spanisch vor. Fremd. Was soll das für uns? Und wie soll man das verstehen? Für manche kommt es vielleicht aus einer völlig anderen Welt und passt überhaupt nicht in ihre Welt und Erfahrung. Aber so etwas gibt es ja öfter. Es gibt zum Beispiel eine fromme Welt oder fromme Sprache, die für Normalbürger nicht mehr verständlich ist. Bloß wir haben uns so dran gewöhnt. Oder es gibt Fachsprachen, die Unstudierte nicht verstehen. Also, wenn ich etwa den Arzt anrufe und frage, was mit meinen Laborwerten ist. Und der erzählt mir dann irgendwelches lateinisches Zeug. Dann stehe ich ziemlich dumm da. Wenn er mir sein Latein nicht übersetzt und interpretiert, dann nützen meinem Verstand seine Ausführungen überhaupt nichts, weil ich nicht Lateinisch kann. Aber es ist gut, dass der Arzt sein lateinisches Fach Chinesisch beherrscht und dass er mit meinen Blutwerten etwas anfangen kann. Das kann sogar lebensnotwendig sein. Ich muss auch nicht alles verstehen, was der Arzt sagt. Trotzdem darf ich darauf vertrauen, dass er mir hilft, dass er mir helfen kann und will und dass sein Fachchinesisch und sein Können etwas Gutes ist. Wie ist das nun eigentlich mit Gott? Können wir ihn immer verstehen? Muss er für uns immer verständlich sein? Darf er nur Dinge tun, die wir verstehen? Darf er nur Gaben geben, die in das Schema unserer Vernunft passen? Ist unsere Vernunft, ist unser Verstand und das Fassungsvermögen unseres Verstandes Maßstab für die göttlichen Dinge? Ist unser Verstand das alleinige Organ, das von Gott empfangen kann und das Gott angemessen dienen kann? Ganz bestimmt nicht. Gottes Gaben sind größer als unser Verstand. Sie kennen das schon auswendig. Nach jeder Predigt kommt und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, unser Denkvermögen, der bewahre eure Herzen und Sinne, eure Gedanken in Christus Jesus. Und wir brauchen diesen Frieden, der über unseren Verstand hinausgeht. Und Gott möchte ihn sehr gerne geben. Gott gibt Gaben, die höher sind als der Verstand und die Vernunft, weil er Gott ist. Gott möchte gern in unser Leben hineinkommen und er möchte in uns wirken und er möchte sein Wirken in uns vertiefen und erweitern in ganz vielfältiger Weise. Und manches davon verstehen wir sofort, manches später, manches gar nicht. Aber wenn Gottes Geist kommt und wenn wir uns diesem Geist öffnen, dann werden göttliche Dinge immer klarer. Und wenn göttliche Dinge immer klarer werden, dann werden auch unsere menschlichen Angelegenheiten immer durchsichtiger. Wenn Gott uns etwas zeigt, geschieht es immer durch seinen Geist. Und durch diesen Heiligen Geist kann auch sehr klar und verständlich werden, ja, kann persönliche, praktische Erfahrung werden, was Paulus hier in 1. Korinther 14 schreibt. Drei Dinge möchte ich gern etwas vertiefen oder herausgreifen. Gott gibt Gaben. Wir dürfen diese Gaben empfangen und wir sollten mit diesen Gaben auch angemessen umgehen, mit ihnen leben. Gott gibt Gaben. Ist doch klar. Jeder Mensch hat Gaben schon von seiner Schöpfung her, die Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. Und das ist gut. Jeder von uns ist begabt. Jeder an einer anderen Stelle. Und all diese Gaben können und dürfen wir einsetzen zur Freude und zum Nutzen für unsere Mitmenschen, auch in unserer Gemeinde. Und wir dürfen auch selber Freude und Nutzen davon haben. Es ist doch selbstverständlich. Machen wir doch alle. Wenn jemand zum Glauben an den lebendigen Gott kommt, durch Jesus Christus, und wenn er so auch Gottes Geist empfängt, und damit meine ich jetzt die Erfüllung mit Gottes Geist, wenn er seine persönliche Pfingsterfahrung macht, dann bringt Gottes Geist noch einmal Gaben, Geschenke mit. Und zwar ganz verschiedene. Manche reden von geistlichen Gaben oder Geistesgaben oder von Charismen, das heißt auf Deutsch Gnadengaben, Geschenke, die Gott gibt, die wir überhaupt nicht verdient haben. Und ich möchte diese Geistesgaben oder Charismen einmal so definieren. Es sind Gaben, die jemand ohne den Glauben an Jesus Christus nicht hätte und auch nicht einsetzen würde. Es sind Gaben, durch die Jesus Christus heute durch die Gläubigen und in der Gemeinde wirkt. Man kann da viel drüber diskutieren, sind das nun natürliche Gaben oder übernatürliche Gaben? Ich halte diese Diskussion für Unsinn. Das haben ja bloß wir erfunden mit dem natürlich und übernatürlich. Für Gott ist alles natürlich, weil er alles geschaffen hat. Bei Gott gibt's diese Alternative überhaupt nicht. Deshalb ganz einfach, Gnadengaben oder Charismen sind Gaben, die jemand ohne den Glauben an Jesus Christus nicht hätte und auch nicht einsetzen würde für die Gemeinde. Es sind Gaben, durch die Jesus Christus heute in den Gläubigen, durch die Gläubigen und in der Gemeinde wirkt. So. Und anders sollten wir das gar nicht eingrenzen. Und da merken wir schon, man kann jetzt nicht alle Gaben, die es da geben könnte, erwähnen. Das sind ganz, ganz viele. Aber es geht um Gaben, die jemand durch den Glauben an Jesus empfangen hat oder Gaben, die sich durch den Glauben an Jesus entfalten in seinem Leben. Und drei dieser Gaben behandelt nun Paulus in diesem Predigtabschnitt in 1. Korinther 14, nämlich Sprachenrede, Auslegung der Sprachenrede und Prophetie. Ich erinnere noch einmal, Gott gibt mehr oder kann mehr geben, als von unserer Vernunft ausgeht und als unsere Vernunft oder unser Verstand leisten kann oder fassen kann. Wir haben am Anfang gesungen, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Wenn man das wörtlich nimmt, würde das ja ziemlich irre aussehen. Und wenn Sie mal geguckt haben, wer es geschrieben hat, das war kein Fleischer in DDR-Zeiten. Er hatte offenbar ein anderes Anliegen. Warum möchte er gern 1000 Zungen haben und einen 1000-fachen Mund? Hat er solchen Appetit? Nein. Aber er hatte ein so großes Verlangen, Gott angemessen zu loben. Und er merkt ganz schnell, meine Ausdrucksmöglichkeiten, meine Sprachfähigkeit reichen da überhaupt nicht aus, um Gott zu erreichen und zu schildern, was Gott alles ist und was er alles getan hat. Ich kann mit meinen Worten die Größe Gottes kaum beschreiben und besingen und Gott anbeten. Das gelingt nur so unvollkommen. Und ich denke, jeder, dem das ein Anliegen ist, der Gott loben möchte und der das kennt und der dabei in die Gegenwart Gottes kommt, merkt, was ich da sagen kann, das reicht überhaupt nicht aus. Und jeder, der um bestimmte Dinge betet, wird auch schon diese Erfahrung gemacht haben, wie er da an seine Grenzen kommt und gar nicht mehr weiß, na, wie soll ich in dieser Situation eigentlich beten? Was soll ich denn hier Gott sagen? Was ist denn hier richtig? Und das eine ist, Gottes Geist will uns beim Beten leiten und helfen, dass er uns inspiriert, dass er uns gute Gedanken gibt, wie wir für diese Situation beten können und sollen oder auch wofür wir beten sollen. Und er wird uns auch manchmal erinnern, du bete jetzt mal dafür oder für den und den, er braucht das jetzt. Und mancher von uns wird es kennen, dass vielleicht sogar, dass er nachts aufwacht und merkt, ich muss jetzt für diese Person beten, das ist ganz dringend. Und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, der uns so im Beten leitet und führen möchte. Das ist das eine. Und das andere, Gottes Geist kann auch eine neue Sprache schenken, in der man einfach reden kann, in der man beten kann, ohne sie selber zu verstehen. Luther übersetzt hier mit Zungenreden. Ich halte das für ziemlich unglücklich. Wir alle reden in Zungen. Versuchen Sie mal, ohne die Zunge zu reden. Das funktioniert nicht. Aber das Wort Glossa im Griechischen heißt Zunge oder Sprache, je nach Textzusammenhang. Wenn es um einen Körperteil geht, dann muss man mit Zunge übersetzen. Wenn es um Reden oder Sprachen geht, geht es eben um Sprachen. Also es heißt auf Deutsch Sprachenrede, ein Reden in anderen Sprachen. Und diese Sprachenrede, die kann und muss man nicht lernen, die muss man sich nicht ausdenken oder überlegen, sondern man spricht einfach die Silben aus, die so kommen, die in einem aufsteigen, und man merkt, das ist ganz lebendige Sprache, da kommt Silbe um Silbe, Wort um Wort, da kommen Sätze, das kann manchmal sogar einen Sprachrhythmus haben, das kann sich reimen, sehr unterschiedlich, es kann immer die gleiche Sprache sein, es können unterschiedliche Sprachen sein, sehr, sehr unterschiedlich. Man kann in dieser Sprache auch singen und so Gott loben. Und wenn mehrere in einer Gemeinde oder Gruppe zusammen sind, die diese Gabe haben, dann können sie jeder in seiner Gebetssprache auch gemeinsam singen. Das muss keiner einüben, das muss keiner dirigieren. Es passt zusammen, es klingt zusammen, es harmoniert, klingt so ähnlich wie Glockenläuten oder wie ich es beschreiben soll. Und wo das eine Gemeinde tut oder Gruppe, dann merkt man oft, wie die Atmosphäre lichtvoller wird, wie sich Dinge klären und wie Gottes Gegenwart spürbarer wird oder irgendwie näher kommt. Natürlich ist es auch normal und richtig, mit seinem Verstand in seiner eigenen Sprache zu beten. Und deshalb sagt Paulus hier, wie soll es nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und ich will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Das Beten und Singen mit dem Geist ist das Beten und Singen in der Gebetssprache. Und das Beten und Singen im Verstand ist das, was wir alle normalerweise praktizieren, das Beten in unserer Muttersprache, dass wir uns das selber überlegen oder ein Gebet von anderen nehmen, dass wir Lieder singen, die wir im Gesangbuch haben oder wie auch immer. Und beides hat sein gutes Recht und beides ist gut. Und die ersten Christen haben fröhlich beides praktiziert. Es kann neben diesem Beten, was uns sehr vertraut ist, eine große Hilfe sein, wenn Gebete mal nicht vom Verstand gefiltert und begrenzt sind, sondern wenn Gottes Geist und unser Geist unmittelbar miteinander kooperieren sozusagen, zusammenarbeiten und beten. Da läuft manches einfach direkter. Und da klärt sich manches, was sich sonst nicht klärt. Der Verstand ist dabei ohne Frucht, schreibt Paulus, oder fruchtleer. Das heißt, er hat gar nichts davon, er ist wie arbeitslos. Das ist nicht nur negativ, das hat auch einen Vorteil, nämlich, dass man auch in der Gebetssprache beten kann, wenn der Verstand andere Aufgaben gerade übernehmen muss. Also man kann da gut unterwegs beten oder wenn man ein Gespräch hat und still läuft im Hintergrund das Sprachengebet. Man kann in der Schule sitzen oder in der Vorlesung und still in Sprachen beten. Und das ist eine Möglichkeit, dieser Aufforderung des Paulus nachzukommen, betet ohne Unterlass. Wie soll man das machen? Man kann nicht 24 Stunden beten. Manche verstehen das so, halte deine regelmäßigen Gebetszeiten ein, das ist in Ordnung. Und eine Möglichkeit ist auch, dieses Sprachengebet halt zu nutzen dafür. Und wer das praktiziert, wirklich praktiziert, der merkt mit der Zeit, wie dort sein Glaube gestärkt wird, wie sein Glaube aufgebaut wird, wie er wächst und wie er mehr von den Dingen Gottes erfassen kann und wahrnehmen kann. Und deshalb schreibt Paulus, wer in Sprachen betet, baut sich selber auf. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Das kann man gut gebrauchen. Der Nachteil von dieser Art Beten ist, dass man selber überhaupt nicht versteht, was man da sagt. Und wenn man laut in Sprachen betet und andere dabei sind, dann verstehen die anderen nur Bahnhof, haben also gar nichts davon. Und deshalb diese klare Regel des Paulus in der Gemeinde, dort wo andere da sind und zuhören, wo es um Verkündigung geht, da ist diese Gabe des Sprachenredens nur sinnvoll, wenn die Gabe der Auslegung dabei ist. Und das heißt, jemand bekommt von Gottes Geist mitgeteilt oder bekommt eine Inspiration, es wird eingegeben, was der Inhalt dieser Sprachenrede für die Gemeinde bedeuten kann. Und das wird dann ganz normal in der Muttersprache weitergegeben. Das kann eine wörtliche Übersetzung sein, das kann eine Interpretation sein, das kann eine Auslegung sein, eine Umschreibung, da gibt es viele Möglichkeiten. Und diese Gabe der Auslegung der Sprachenrede ist ganz eng verwandt mit der Gabe der Prophetie oder Weissagung, ist dasselbe. Und das ist nun das, worauf Paulus hier den meisten Wert legt. Und Prophetie oder Weissagung bedeutet nicht, dass jemand nur besonders scharf mal nachdenkt und dann sagt er etwas Wichtiges und Wegweisendes. Es bedeutet auch nicht, hier ist jemand besonders sensibel oder hochsensibel und kriegt bestimmte Dinge mit, die in der Luft liegen und spricht das dann aus. Das sind gute Gaben und Fähigkeiten, die sollte man nutzen, das ist keine Frage. Aber bei Prophetie geht es darum, dass Gott etwas eingibt, etwas zeigt, das er inspiriert. Und das sagt man dann mit seinen Worten weiter. Und diese Eindrücke, die Gott gibt, die können sehr verschieden zustande kommen. Die können sehr schwach und blass sein. Die können sehr stark und überwältigend sein. Das hat übrigens gar nichts zu bedeuten, die Form. Die können mehr bildhaft sein. Es kann ein Wort sein, was plötzlich dasteht. Manche sehen es geschrieben vor sich. Bei anderen ist es mehr intuitiv. Sie spüren einfach, das hat Gott jetzt auf dem Herzen. Darauf kommt es jetzt an. Eine ganz große Vielfalt. Aber dass jemand etwas davon weitersagen kann, wie Gott jetzt etwas sieht und was auf Gottes Herzen ist, das ist entscheidend wichtig. Ein Wort, das wir von Gott empfangen und was dort weitergesagt wird, manchmal geschieht es sogar unbewusst, derjenige merkt es gar nicht, dass er jetzt von Gott was gesagt hat. Aber ein so ein Wort, was Gott gibt, bewirkt mehr als 1000 gut gemeinte menschliche Worte. Da ist eine ganz andere Kraft dahinter. Und vieles wird so überhaupt erst möglich und klar. Es fängt in der Seelsorge an, dass Gott Dinge aufdeckt, woran hier ein bestimmtes Problem liegt, wo man selber nie drauf kommen würde. Und Gottes Geist zeigt es einfach. Und vielleicht kennen wir ja auch diese Erfahrung, und manche hat sie schon gemacht, dass er plötzlich weiß, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Das betrifft mich. Das konnte der gar nicht wissen, der das gesagt hat. Und ich merke auf einmal, Gott kennt mich und er weiß jetzt genau, was ich brauche. Und plötzlich habe ich eine Klarheit, plötzlich sehe ich wieder weiter. Und ich empfange gleichzeitig den Mut und die Kraft, das auch zu tun und in diese Richtung zu gehen. Wenn man so von Gott konkret angesprochen ist, sich in die Gegenwart Gottes gestellt sieht, dann hat das etwas mit prophetischem Hören und prophetischem Reden zu tun. Das gehört schon in diesen Bereich hinein. Und das brauchen wir. Das brauchen wir, dass wir selber merken und auch, dass andere merken, Gott ist da, er kennt mich, er meint mich, er leitet mich. Er will mich beschenken, er will dieses oder jenes von mir haben. Und dass wir dann selber oder auch andere, wie Paulus hier schreibt, vor Gott niederfallen und anbeten und einfach bekennen müssen, jawohl, Gott ist wahrhaftig hier unter uns. Er redet, er hat mich erwischt. Jetzt kann ich da gar nicht mehr ausweichen. Gott ist da. So etwas bewirkt Gottes Geist. Das gehört zu seinen Gaben und Gott gibt diese Gaben, auch heute. Und wir dürfen um diese Gaben bitten. Paulus schreibt hier, bemüht euch eifrig darum. Betet darum. Man darf allein darum bitten oder zusammen mit anderen Christen, die vielleicht schon da Erfahrungen gemacht haben, die einem dann die Hand auflegen. Paulus schreibt mal an Timotheus, die Gaben, die du durch Handauflegung empfangen hast, vernachlässige sie jemand nicht, sondern entfache sie zu heller Flamme. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und diese Gaben gehören zu einem lebendigen Glauben oder zu einem lebendigen Gemeindeleben, zumindest dann, wenn wir damit meinen, dass Jesus selber unter uns gegenwärtig ist und redet und handelt. Und dann ist es wichtig, in diesen Gaben auch zu leben, sie anzuwenden. Und wer zum Beispiel das Sprachengebet hat, der sollte jetzt nicht alle Leute voll labern, darum geht es überhaupt nicht. Aber er sollte diese Gabe in seinem persönlichen Gebetsleben fleißig praktizieren und nicht brachliegen lassen. Und viele Christen haben diese Gabe und praktizieren sie nicht. Das ist schade. Ihnen geht da etwas verloren. Weiß nicht, ob Sie mal sich gefragt haben, wo Paulus diese unwahrscheinliche Kraft her hatte, erstens Verfolgung, alles Mögliche zu überstehen und sich überhaupt nicht entmutigen zu lassen und auch diese Vollmacht bis hin zur Totenauferweckung. Ich denke, wir haben hier sein Geheimnis. Er schreibt in Vers 18, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Er hat es stundenlang am Tag praktiziert und das war seine Kraftquelle. Da war er geistlich aufgebaut und so war er fähig, dann auch andere aufzubauen, ihnen etwas zu geben, mitzugeben. Und der Gemeinde sagt dann, nee, lieber 5 Worte, die jeder versteht, als 10.000 Worte dieser Sprache. Da hat es keinen Sinn. Aber für mich selber ist es wichtig, bekennt er zumindest. Er konnte es jedenfalls gut gebrauchen. Im Zusammensein mit anderen Christen, da muss es verständlich zugehen. Sonst verstehen die nur Bahnhof, das ist sinnlos. Also, da müssen wir die Dinge tun, wo jeder etwas davon hat. Und da sind die Korinther weit übers Ziel hinausgeschossen. Deshalb musste Paulus hier eingreifen und korrigieren. Das ist überhaupt nicht unser Problem in Lengefeld, dass wir das übertreiben würden mit dem Sprachenreden. Aber wir verdanken diesem Problem der Korinther, dass Paulus mal ausführlich dazu Stellung nimmt. Und ich denke, das ist gut. Gott liebt uns. Und deshalb beschenkt er uns gerne. Und Liebe ist erfinderisch. Und Liebe ist auch nicht nur rational. Das fällt Männern schwer zu verstehen, mir auch, aber es ist so. Liebe hat was Überrationales. Und das ist auch so bei Gottes Gaben, weil er uns liebt. Und weil wir nicht nur das Rationale brauchen. Das auch, aber es gibt mehr und wir brauchen manchmal mehr. Und Gottes Gaben können weit über den Verstand hinausgehen. Und sie helfen trotzdem gerade so, dass wir verstehen, wer Gott ist und was Gott will und was er schenkt. Und wir empfangen es dadurch auch. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr euch abmüht und müde kaputt gearbeitet habt. Ich will euch erquicken, Ruhe schenken. Und da dürfen wir so zu Jesus kommen und sagen, Herr, wir haben alles versucht. Wir haben uns alle Mühe gegeben und haben uns dabei verausgabt. Und jetzt kommen wir zu dir. Wir möchten empfangen, was du gibst. Unsere vielen Aktivitäten haben nicht das gebracht, was wirklich nötig wäre. Jetzt möchten wir dich wirken sehen und öffnen uns ganz dir, damit du in uns und durch uns wirken kannst. Und da ist eine Möglichkeit unter vielen, nicht die einzige, aber eine Möglichkeit, auch selber etwa durch das Sprachengebet erquickt, aufgebaut, gestärkt zu werden. Und andere können aufgebaut und gestärkt und erquickt werden durch die Auslegung des Sprachengebetes oder durch ein prophetisches Wort, das wir weitergeben dürfen. Und was für Sie genau das richtige Wort von Gott her jetzt ist, in Ihre Lage hinein. Was Gott hat, was er sieht und was er uns schenken will, kommt so zu uns. Gott möchte das gerne. Du auch? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.